Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Weihnachtszeit ist die Zeit des Zusammenseins, die Zeit, in der man den Kontakt zueinander sucht. Umso schmerzlicher, wenn sich jemand plötzlich abwendet. Was geht da vor, wenn Menschen sich auf einmal lossagen, von nahen Verwandten oder Partnern den Kontakt abbrechen? Die Journalistin und Dokumentarfilmerin Tina Soliman zeigt in ihrem Buch Funkstille, wie grausam oder unter Umständen auch befreiend diese Abbrüche erlebt werden. Angelika Schett hat mit der Autorin gesprochen, aber zunächst, was bedeutet eigentlich Funkstille?
Funkstille, ein Wort aus der Schifffahrt. Es beschreibt die Einstellung des Funkverkehrs, um den Empfang von Notsignalen sicherzustellen.
Oder auch
Funkstille, in der menschlichen Beziehung ein Wort wie ein Donnerschlag. Es beschreibt den plötzlichen und wortlosen Abbruch einer Beziehung.
Maja, ein Beispiel aus ihrem Buch. Tina Soliman hatte die Beziehung zu ihrer Mutter abgebrochen. Und das hat ja wahrscheinlich auch die Mutter wie einen Donnerschlag getroffen. Was war der Hintergrund?
Maja erzählt es mir so in ihrer Wahrnehmung. Sie hatte ihrer Mutter immer wieder versucht, mit Worten klarzumachen: Du überschreitest meine Grenzen, du willst mich manipulieren, du willst mich zwingen, nur dich zu hören, deine Ansicht zu haben, den Vater nicht zu mögen. Die Eltern hatten sich getrennt. Du hast nicht gehört, dass ich mich dagegen wehren wollte, dass ich rebellierte mit Worten. Und als ich mir nicht mehr zu helfen wusste, sagte Maja, dachte sie sich eben, gut, dann kann ja nur noch Schweigen helfen. Mit Worten habe ich sie nicht erreicht. Schweigen ist ja auch Handlung und Schweigen ist Kommunikation. Und sie hat damit kommuniziert, so wie unser Verhältnis im Moment ist, so geht es nicht weiter. Und im Moment brauche ich Ruhe, einen Schutzraum aus Schweigen, ziehe mich zurück und denke über uns nach.
Im Buch zitieren Sie Maja, die Folgendes sagte:
Ich hatte die Liebe schon vorher verloren, konnte sie nicht mehr fühlen, spüren, und das machte es für mich an dieser Stelle unaushaltbar. Deshalb bin ich aus dem Kontakt rausgegangen, um diese Verletzung und den Verlust nicht permanent zu fühlen. Alles hat mit einer tiefen Verletzung zu tun. Ich fühlte mich von meiner Mutter nicht geliebt und verstanden, sonst hätte ich mich ihr ja anvertrauen können. Ich habe dann den Kontakt ganz abgebrochen, um innerlich nicht ganz zu zerbrechen.
Ist das etwas Typisches für die Person, die eben abbricht, das, was diese Maja da gerade formuliert?
Das weiß ich jetzt nicht genau, ob das typisch ist für den Abbrecher, dass er sagt, ich hatte die Liebe schon vorher verloren. Fest steht, es gab schon vor dem Abbruch, der ja, weil der Abbrecher für sich alleine die Entscheidung getroffen hat, er hat den anderen ja nicht darauf aufmerksam gemacht. Deswegen muss es für den Verlassenen als plötzlich erscheinen, ist es aber nicht. Es gab schon vorher Knoten in den Beziehungen, das beschreibt ja auch Maja, die wurden nicht gelöst, die wurden immer fester. Deswegen kann ja dann nur noch in dieser Verklinschung, in diesem sich nicht verstehen, kann nur noch ein heftiger Schlag helfen.
Tina Soliman, Sie sind auf das Thema gekommen im Rahmen einer Dokumentation, die hieß Für mich bist du gestorben. Dieses Für mich bist du gestorben, wie sehr trifft das zu? Weil die betroffenen Personen, die leben ja noch.
Die Redaktion wollte diesen Titel haben. Es ist eben gerade anders. Für mich bist du gestorben ist völlig falsch, weil die Person ist eben nicht gestorben für den Abbrecher. Wäre die Person dem Abbrecher egal, könnte er sich ja erklären und sagen, ach, weißt du was, du interessierst mich nicht mehr. Das Gegenteil ist der Fall. Die Funkstille tut ja auch weh und ist so entscheidend und intensiv und so das Leben durcheinanderwirbeln, weil es bei engen Beziehungen, bei nahen Beziehungen passiert. Und deswegen ist die Funkstille eher, so sagten das mir sehr viele Abbrecher, eben ein Notsignal. Ich weiß mir nicht mehr anders zu helfen, als den Kontakt auf diese Art und Weise abzubrechen. Und viele Abbrecher leiden ja auch unter diesem Kontaktabbruch. Ich war eben deswegen so erstaunt, gerade die Reaktion auf das Buch war so, dass sehr viele Abbrecher sich bei mir gemeldet haben. Zuvor, bei dem Film, waren es eher die Verlassenen. Die Abbrecher finden sich offensichtlich in dem Buch wieder. Ich mache ihnen keinen Vorwurf, sage nicht, sie sind verrückt. Ich deute aber an, dass es vielleicht bessere Möglichkeiten gibt, einen Konflikt zu lösen. Aber die Abbrecher sagen mir, es ist ein Ausdruck von Überforderung und Hilflosigkeit, wenn ich mich nicht erkläre. Es kann aber auch eine Art Strafe sein. Also ich strafe dich jetzt mit Schweigen. Schweigen ist Ablehnung und Ablehnung tut weh. Es gibt ja auch Therapeuten, Psychologen, Psychiater und Fachleute, die sagen, es ist wie ein kleiner Mord, sich nicht zu erklären, den anderen zu ignorieren, ihn wie Luft zu behandeln. Und daraus kommt dann eben auch doch dieser Satz, für mich bist du gestorben, indem man jemanden ignoriert. Ja, es ist ja fast so, als wenn ich die Existenz verneine.
Tina Soliman, Sie sagten jetzt in Ihrer Antwort unter anderem, einen Konflikt könne man ja auch anders lösen. Ich würde jetzt einfach mal unterstellen, dass es hier um mehr geht als um einen Konflikt, einen singulären, sondern um etwas sehr viel Umfassenderes, was Menschen dazu bewegt, eine Beziehung abrupt abzubrechen und sich nicht mehr zu melden.
Wenn, sind es auf jeden Fall mehrere Konflikte, aber es kann schon sein. Es ist ein Grundkonflikt zwischen diesen beiden Menschen. Das heißt nicht, dass es zwischen anderen Menschen zu diesem Konflikt kommen muss. Und das heißt auch nicht, dass beide beziehungsunfähig sind. Das heißt aber, dass diese beiden in dieser Kombination, in diesem Zusammenprallen nicht miteinander funktionieren, weil sie beide sind, wie sie sind. Und das kann ein Grundproblem sein, dass der eine immer wieder versucht zu signalisieren, ich denke so, da überschreitest du meine Grenzen, das funktioniert nicht für mich. Der andere aber versucht zu manipulieren, weil das seine Sicht auf die Welt ist. Und das ist ein Grundkonflikt, den die beiden wahrscheinlich auch nie lösen werden.
Im Buch schreiben Sie,
es ist ein wissenschaftlich noch unerforschtes Phänomen, von dem noch keinerlei Zahlenmaterial vorliegt. Und doch sind mehr Menschen betroffen als bislang vermutet. Ein plötzlicher Kontaktabbruch ohne jegliche Begründung kann das gesamte Weltbild erschüttern. Ein Abschied ist nicht möglich, weil es keinen Abschied gab. Ein Abschied hätte Antworten geben können, Antworten, die einen Kontaktabbruch nachvollziehbar machen.
Sie haben nun mit 100 Betroffenen, so schreiben Sie, gesprochen. Ein Drittel davon waren Abbrecher. Und das fand ich noch interessant, gerade die Kommunikation mit den Abbrechern war schwierig. Nicht unbedingt die mit den Verlassenen. Und das passt ja auch eigentlich zu der Rolle, die die Abbrecher haben.
Ja, es ist schon so, dass der Abbrecher ein Problem hat zu sagen, hier hast du meine Grenzen überschritten. Es ist jemand, der eher vielleicht introvertiert ist, der sich zurückzieht, der vielleicht sich auch unterlegen fühlt. Mir sagten sehr, sehr viele Abbrecher, die Funkstille war für mich eine Möglichkeit oder der Versuch, mit dem anderen, mit dem Verlassenen auf Augenhöhe zu kommen, weil der Verlassene vorher der Dominante war und der Stärkere war. So haben das zumindest die Abbrecher empfunden. Und mit der Funkstille versuche ich zu sagen, ich bin genauso stark oder ich bin in der Lage, dich zu verletzen. Ich bin in der Lage, dir weh zu tun. Ich bin nicht so schwach, wie du glaubst.
Es geht ja sogar so weit, dass man den anderen auch ein Stück weit ohnmächtig macht.
Das ist es ja eben. Also Schweigen schafft Hierarchie. Schweigen bedeutet Macht. Ich kontrolliere, wenn ich schweige, den Umgang. Ich kontrolliere, wann Kontaktaufnahme stattfindet und ob sie stattfindet. Und das ist das, was die Verlassenen so ohnmächtig macht. Sie klopfen, werden aber nicht gehört. Sie funken, es verhallt. Sie kommen an den anderen nicht heran. Also man rennt gegen Mauern. Es sind oft sehr, sehr starke Menschen, die verlassen werden. Und genau die werden verlassen und sind das erste Mal teilweise in ihrem Leben ohnmächtig. Ich habe ja auch mit Professoren, Lehrern, Pfarrern, mit verschiedenen Menschen gesprochen und hier versagt ihre Form der Kommunikation.
Ja, Sie haben zum Beispiel einen Wissenschaftler, der von seiner Schwester verlassen wurde und darunter fürchterlich leidet.
Ja, der Wissenschaftler doziert an Universitäten, der ist weltgewandt, reist durch die Welt, hat sehr viele Kontakte und dann sagt die Schwester, die es seiner Meinung nach zu nichts gebracht hat, das hat er ihr ja häufig signalisiert, jetzt komm mal in die Puschen, mach mal. Dieser Wissenschaftler saß dann tränenüberströmt mir im Café gegenüber und sagte, er kann es nicht verstehen, er kann es nicht fassen. Warum erklärt sie sich nicht mir? Er ist damit nicht zurechtgekommen, dass er hier vor einem Phänomen steht, das er sich nicht erklären kann. Wir haben dann mal nachgeforscht, woran das denn liegen könnte. Und dann ist er doch auf Situationen gestoßen, wo er sagt, vielleicht habe ich mich arrogant oder habe mich meiner Schwester gegenüber größer gefühlt, als sie es ertragen konnte und sie damit klein zu machen. Und jetzt hat sie endlich Macht über mich. Vielleicht war das das, was sie wollte.
Und wie war es für die Mutter der Maya?
Mayas Mutter ist völlig uneinsichtig. Das habe ich jetzt in vielen weiteren Gesprächen auch gemerkt. Bei Eltern ist es häufig so, dass sie sagen, wieso, ich renne doch ihr nicht hinterher, ich renne meinem Kind nicht hinterher, ist ja wohl an Tochter oder Sohn, die müssen auf mich zukommen, das habe ich in meinem Alter nicht mehr nötig. Ich weiß gar nicht, was sie hat, undankbar sei sie. Also die Mutter war sehr, sehr uneinsichtig von Maya. Und es war ihr auch nicht damit beizukommen, ihr zu erklären, ja, können Sie nicht doch ansatzweise die Tochter verstehen? Sagt sie, nein, kann sie überhaupt nicht. Die Tochter ist eiskalt, also völlige Uneinsichtigkeit.
Was Sie auch im Buch beschreiben, es geht ja auch um Mütter und Söhne, relativ prominent. Und in irgendeinem Satz, auch wenn es jetzt noch keine Studie dazu gibt, klingt es so, als sei das überhaupt am häufigsten der Fall, wenn man das so sagen kann.
Der Konflikt zwischen Mütter und Söhnen hat sich so dargestellt, dass ich einerseits hatte, dass die Mutter zu dominant war und kalt war, gefühlskalt und gefühllos, der Sohn sich nicht geliebt gefühlt hat. Andererseits hatte ich auch einen Fall, da sagte mir ein um die 40-Jähriger, es gab nur noch zwei Möglichkeiten, entweder ich bringe mich um oder ich breche den Kontakt zu meiner Mutter ab. Also es war schon existenziell, die Funkstille ist oft existenziell, weil der Kontakt zur Mutter so symbiotisch war, dass er keine Luft mehr zum Atmen hatte. Die Mutter hatte sich vom Vater getrennt und der Sohn, er war eben alles. Und das ist auch wieder Zeichen von Überforderung. Der Junge war dem nicht gewachsen und musste sich von seiner Mutter befreien.
Also kann man sagen, dass es jetzt mal von den Abbrechern her eine Art Befreiungsschlag ist, der ihnen auch hilft, sich weiterzuentwickeln, mehr, mal so sehr pauschal gesagt, als wenn sie jetzt in diesen Konflikten verharrten und immer weiter daran nagten.
Die Funkstille ist ja ein Zeichen dafür, dass es so nicht weitergeht. Die Situation ist so verhakt, dass es mit Worten nicht mehr funktioniert. Insofern kann die Funkstille natürlich ein Befreiungsschlag sein. Sie kann sowas sein wie eine emotionale Revolution, dass beide Seiten merken, ich muss etwas getan haben, was den anderen verletzt hat, sodass er den Kontakt mit mir nicht erträgt.
Sie schreiben ja auch davon, dass Schuld, Scham und Versagensgefühle in Gesprächen mit den Betroffenen eine große Rolle gespielt hätten. Auf beiden Seiten, mit den Abbrechern und den Verlassenen.
Ja, Schuld und Scham spielt auf beiden Seiten eine Rolle. Also der Abbrecher schämt sich schon dafür, dass er mit Worten es nicht schafft, den anderen zu erreichen, dass er abtaucht, dass er auch feige ist, egoistisch, dass er nur auf sich guckt. Er schämt sich, weil er glaubt, ja, ich bin so unfähig, dass ich aus Kontakten herausgehen muss. Ich bin vielleicht auch beziehungsgestört. Auf der anderen Seite schämt sich der Verlassene, weil er ja es offensichtlich nicht wert ist, geliebt zu werden. Deswegen gehen auch oft Verlassene nicht gerne vor die Kamera oder vors Mikrofon, weil sie sagen, ich schäme mich dafür, offensichtlich bin ich es nicht wert, dass man mit mir spricht, weil die Funkstille ja dann doch ein Zeichen dafür ist, dass jemand gemieden wird. Und Meidung ist in unserer Gesellschaft so ziemlich das Schlimmste, was einem passieren kann.
Beide Seiten leiden, aber verschieden.
Die Not ist auf beiden Seiten groß. Also beide leiden in dieser Situation der Funkstille. Nur die Frage ist, in welcher Situation sie mehr leiden, im Kontakt oder in der Funkstille.
Die Verlassenen fragen ja relativ alleingelassen, warum? Und Sie, Tina Soliman, beschreiben das ja auch so, das sei wie Hinterbliebene nach einem Selbstmord eines Angehörigen.
Ja, hat mich daran erinnert, weil ich mehrere Filme zum Suizid gemacht habe. Es ist so, dieses große Warum bleibt im Raum stehen. Und das, was mich noch sehr daran erinnert hat, war, dass ein Suizid stellt ja alles Vorhergehende in Frage. Man muss das und das falsch gemacht haben, der Kontakt war falsch, alles war nichts wert. Das ist bei der Funkstille ähnlich. Nur wenn jemand sich umgebracht hat, dann können Trauerphasen anlaufen. Also irgendwann weiß man, okay, jetzt laufe ich durch die Wutphase, jetzt kann ich trauern, jetzt kann ich Abschied nehmen. Das geht nicht bei der Funkstille, weil der Mensch ja noch da ist, aber nicht greifbar. Diese Frage nach dem Warum beschäftigt die Menschen immer. Also das ist wie eine Hintergrundmusik, die nicht abreißt.
Im Buch zitieren Sie dazu auch den Psychoanalytiker Udo Rauchfleisch aus Basel. Der hat nämlich gesagt,
der Kontaktabbruch ist eine absolute Grenze, denn er verhindert ja jeglichen Eingriff, jeglichen Übergriff, eben jegliche Kontaktaufnahme. Das ist fast wie beim Suizid, nicht ganz so radikal und unverrückbar, aber doch ähnlich. Es ist eine ganz harte Grenze, die nicht zu durchstoßen ist.
Man kann ja nun auch sagen, und davon schreiben Sie ja auch, dass dieser Abbruch die Partner ja auch wieder auf eine besondere Art verbindet.
Ja, es wird eine Verbindung gehalten in der Funkstille. Das ist ja auch das Ambivalente und auch das Schwierige. Es gibt keinen Abschluss, keinen Schlussstrich. Und natürlich glaubt der Verlassene, naja, vielleicht gibt es die Beziehung irgendwann wieder, vielleicht kommen wir wieder zusammen, vielleicht ist ein gesunder Kontakt möglich. Und der Abbrecher lässt sich tatsächlich auch ein Hintertürchen offen. Er könnte ja wieder zurückkommen. Außerdem hält er ja den Verlassenen auf Trab. Der Verlassene ist ja dauerhaft mit diesem Abbruch beschäftigt. Er kümmert sich also um diesen Menschen, der den Kontakt abgebrochen hat. Also die Verbindung wird gehalten.
Sie haben schon zu Beginn gesagt, Sie haben da nicht geurteilt und beide seien Opfer und Täter zugleich. Der junge Mann, den Sie erwähnten, im Buch heißt der, glaube ich, Jan, der den Kontakt zu seiner Mutter abbricht, weil sie ihn auch als Partnerersatz instrumentalisiert, der hat gesagt:
Die Funkstille war Folge eines dreckigen, schmutzigen und gemeinen Krieges, so dass ich gedacht habe, ich kann nur noch ohne meine Mutter leben. Ich will mit diesem Wesen nichts mehr zu tun haben.
Damit der sich lösen könnte aus diesem Krieg, musste er natürlich einen Gewaltakt machen, nämlich den Kontakt abbrechen.
Ja, die Funkstille ist eine Waffe, die ist ein Gewaltakt. Also die Vokabel Krieg, Waffe, Schlacht haben relativ viele Betroffene verwendet, was mich anfänglich auch wunderte. Aber Beziehung ist immer auch Krieg, ist immer auch Schlacht. Ich glaube, das wissen wir alle. Und für ihn war jetzt dieser Konflikt mit der Mutter so existenziell, dass er sich überlegt hat, okay, wenn ich überleben will, muss ich den Kontakt zu ihr abbrechen. Heute haben die beiden allerdings wieder Kontakt.
Einen guten?
Ja, ich würde sagen einen guten. Ich kenne ja beide. Die Mutter kümmert sich. Er nimmt das auch gerne an. Also meiner Meinung nach liebt er seine Mutter sehr wohl. Nur so, wie der Kontakt zuvor war, war er eben nicht gut. Und jetzt haben die beiden einen vorsichtigen, leisen Kontakt, aber beide sind froh darum, dass sie sich haben.
Wer bemüht sich in der Regel mehr, den Kontakt wieder aufzunehmen? Die Abbrecher oder die Verlassenen?
Der Kontakt kann eigentlich nur durch den Abbrecher aufgenommen werden. Andersrum funktioniert es nicht. Das ist ja auch das Schwierige bei der Funkstille, dass die Verlassenen sehr schnell die Erfahrung machen, wenn sie versuchen, den Kontakt aufzunehmen, zieht sich der andere noch mehr zurück.
Da haben Sie auch ein Beispiel von zwei Schwestern, da hat es überhaupt nicht geklappt. Eigentlich schrecklich. Vielleicht können Sie das noch mal kurz skizzieren, Ute und Claudia, worum es da ging. Das sah so aus, als käme da nie mehr was zustande.
Ja, die Claudia hat vor 17 Jahren den Kontakt zur Ute, aber nicht nur zu Ute, sondern zu ihrem gesamten Leben abgebrochen. Also zur Familie, zu Freunden, zu Bekannten, hat den Ort verlassen. Viele wussten nicht, lebt sie überhaupt noch. Ute hat ihre Schwester gesucht, weil sie sie vermisst hat. Jeden Tag an ihre Schwester denkt. Es ist ihre große Schwester und hat sie gefunden. Dann ist sie hingefahren in das Haus der Schwester, ich war dabei. Claudia kommt mit Einkaufstaschen herein, geht an Ute vorbei. Ute spricht sie an und sagt, Claudia, du bist doch Claudia. Und Claudia schaut Ute an und sagt, nein, ich bin nicht Claudia. Vielleicht ist aber auch Claudia nicht mehr Claudia, weil sie hat ihr Leben abgebrochen. Sie hat einfach einen Schlussstrich gezogen, alle Türen zugeschlagen. Claudia hat sich ein neues Leben aufgebaut. Vielleicht, weil das bisherige Leben für sie so unerträglich war. Sie wollte die Realität nicht mehr anerkennen, hat sich eine neue Realität geschaffen. Und Utes Überfall musste wie ein Einbruch in ihr neues Leben erscheinen. Also hat sie gleich wieder die Grenze gezogen und den Schutzwall aufgebaut. Es war Claudia. An dem Klingelschild stand ja auch der Name Claudia und der richtige Nachname. Aber sie wollte dieser Mensch von früher nicht mehr sein. Und das hat Ute nicht akzeptiert. Das respektiert Ute nicht. Und deswegen glaube ich schon, dass Claudia den Kontakt auch nicht will.
Nun kann man sich ja fragen, also was ist denn da jeweils so vorgefallen? Zum Beispiel, wenn jetzt ein Bruder seinen Bruder ganz schrecklich betrügt, sagen wir materiell betrügt oder so, das wäre so messbar. Können ja auch ganz andere Sachen sein. Gibt es da irgendwie ein Muster, das erkennbar ist?
Also die messbaren, die klaren Konflikte haben mich nicht interessiert, weil das Thema heißt unerklärlicher Kontaktabbruch, sonst hätte ich ja auch die Verzweiflung nicht, sonst hätte ich ja auch dieses große Warum, das über allem schwebt, nicht. Also es muss schon ein existenzieller Konflikt sein. Deswegen, wenn es um materielle Dinge geht oder darum geht, dass der eine dem anderen jemanden ausgespannt hat oder was auch immer oder ein Scheidungskrieg oder Missbrauch, das kommt alles nicht vor, das ist nicht Sinn des Buches, das sind andere Themen. Hier geht es um den unerklärlichen Kontaktabbruch. Das ist eher was Gefühltes, was nicht stimmt. Das ist emotional, das ist nicht messbar und das macht das ja eben auch so schwierig und Emotionen sind nun mal extrem subjektiv und auch nicht objektiv und deswegen kann man auch nicht sagen, du hast das falsch gefühlt, weil wenn ich es so gefühlt habe, dann ist es für mich real.
Teilweise ist es auch richtig brutal, jetzt mal wieder mit Blick auf die Verlassenen. Wir hatten ja schon das mit Mutter und Sohn. Eine Mutter hat gesagt, das sei so, wenn der Sohn sich dann nicht mehr melde, als lebe man mit einem abgeschlagenen Bein, also eine Art Amputation, geradezu eine Invalidisierung.
Ja, und das, was wehtut, ist der Phantomschmerz. Also es wird ein Teil des anderen genommen. Dieser Mensch fehlt, das ist das eine, aber dieser Mensch nimmt noch was mit, nämlich Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Selbstsicherheit. Also viele sind so grundsätzlich erschüttert, in ihrem Bild von der Welt und in ihrer Einschätzung den Dingen und Menschen gegenüber, dass die Funkstille für sie einer Zerstörung gleichkommt.
Also Sie haben ja vorhin schon darauf hingewiesen, dass es auch eine Intensität noch gibt, gerade wenn abgebrochen wird. Dazu gehört ja auch, dass in dem Nicht-Vorhandensein die Präsenz eine ganz andere und viel intensivere Kontur gewinnt als im normalen Kontakt. Also wenn jemand nicht mehr vorhanden ist, ist er dafür extrem vorhanden.
Ja, ich denke, wir alle interessieren uns oder beschäftigen uns eher mit den ungeklärten Dingen im Leben. Dann ist es tatsächlich so, als ob der Abbrecher wie aus einer Fotografie herausgeschnitten wird. Also man hat ein Familienfoto und schneidet jemanden heraus. Und dann ist diese herausgeschnittene Person präsenter als alle anderen, weil man guckt natürlich dahin. Und so ist es auch mit diesen Menschen, der nicht da ist. Die Menschen, die uns unerklärlich erscheinen oder auch so ein Geheimnis in sich tragen, interessieren uns einfach mehr als die, die alles erklären und die auch alle Geheimnisse auf den Tisch packen.
Auch wenn Sie schon gesagt haben, Tina Soliman, dass es nicht Opfertäter gibt im eigentlichen Sinn, beide sind Opfer, beide sind Täter, so kommen sich ja die Verlassenen oft wahrscheinlich als Opfer vor, was auch verständlich ist, weil sie ja die Situation plötzlich überhaupt nicht mehr in der Hand haben. Sie schreiben auch von einem jungen Mann, der von hier auf jetzt von seiner Freundin verlassen wird, das eigentlich auch überhaupt nicht gewohnt ist und ja, sich natürlich dann erstmal als Opfer fühlt. Und dazu zitieren Sie auch wiederum den schon erwähnten Udo Rauchfleisch.
Alles hängt für den Verlassenen damit zusammen, dass er sich offenbar sehr gebunden an den anderen fühlt, abhängig, vielleicht auch finanziell, aber vor allem emotional. Er bringt es nicht fertig zu sagen, ich gehe jetzt. Dann bleibt ja nur noch die Möglichkeit, dass der andere geht. Starke Abhängigkeit prädestiniert gleichermaßen dazu, zu verlassen oder verlassen zu werden. Derjenige, der verlässt, fühlt sich ja im Grunde genommen ebenso schutzlos und sehr gebunden, sonst könnte er sich ja leicht erklären und danach gehen.
Es geht unbedingt um Abhängigkeiten und vielleicht ist es dann tatsächlich so, dass der eine es nicht schafft, den Schlussstrich zu ziehen und dass der andere für den anderen tut. Einer muss sich ja trauen. Nur ist die Funkstille eben kein Schlussstrich. Und insofern ist auch in Paarbeziehungen es fast schon kontraproduktiv, die Pausentaste zu drücken. Denn damit ist die Beziehung nicht beendet. Und die Abhängigkeiten, ja gut. Es kann schon sein, dass Stefan, der verlassen wird, der zuerst es auch nicht gewohnt war, dass jemand zu ihm den Kontakt abbricht. Er war immer derjenige, der gegangen ist. Es ist auch, das muss man auch mal sehen, die Funkstille ist auch eine narzisstische Kränkung, weil sie sagt, du bist eben nicht toll genug.
Es ist ja jetzt kurz vor Weihnachten und ich könnte mir vorstellen, dass diese Kontaktabbrüche, über die wir jetzt gerade die ganze Zeit gesprochen haben, dass die dann an solchen exponierten Gefühlsfesten nochmal ganz besonders den Menschen zu schaffen machen.
Auf jeden Fall. Also ich habe jetzt auch mit Betroffenen gesprochen, gerade im familiären Kontext ist es so, dass jetzt eine Abbrecherin zu mir sagte, ja, ich weiß nicht, soll ich Weihnachten den Kontakt zu meiner Mutter wieder aufnehmen? An solchen Tagen wird es bewusst, dass es auch fehlt. Also sie ist ja Abbrecherin, aber sie weiß nicht, soll ich den Kontakt an Weihnachten aufnehmen oder nicht. Und ich denke, sie wird das sogar tun, weil dieses Fest dann doch so emotional überfrachtet ist, dass viele daran denken, Frieden zu schließen an Weihnachten oder am Jahresende aufzuräumen und zu sagen, ich muss jetzt auch mit einem klaren Kopf in das kommende Jahr gehen. Und nicht mit so viel Ballast und Beschwernissen. Denn die Funkstille beschwert, sie nimmt Leichtigkeit, sie tut beiden Seiten nicht gut.
Natürlich tut sie irgendwie nicht gut, das ist klar. Aber sie kann auch, wie soll ich sagen, sie kann auch eine Lösung sein, zumindest für den, der geht.
Würde ich aber eher sagen, ist der Schlussstrich die bessere Lösung, weil die Funkstille einfach die Verbindung zu intensiv hält. Die Funkstille ist temporär vielleicht gesund und gut, weil man sich zurückzieht und einen Schutzwall aufgebaut hat, einen Schutzraum, in dem man sich ausruhen kann. Gut sein kann die Funkstille, glaube ich, nie für beide Seiten.
Beziehungen, besonders die sehr nahen Beziehungen in Familien und so weiter, die brauchen ja auch viel Kraft, Energie, Zeit. Und heute hat man die nicht mehr so. Also man hat auch gar nicht mehr vielleicht den inneren Raum, sich auf einen Menschen so einzulassen, wie man es müsste, um eben keine Funkstille herzustellen. Und macht sich dann halt in gewisser Weise auf die Art aus dem Staub, weil man die Ressourcen gar nicht hat, sich darauf einzulassen.
Ich habe die Funkstille in dem Buch ja auch ein Zeichen der Zeit genannt und das ist sie mit Sicherheit. In Paarbeziehungen beispielsweise sagt man sich, gut, das habe ich nicht nötig, ich habe keine Zeit, keine Kraft. gehe ich weiter. Ich habe auch keine Lust, mich zu erklären. Das ist alles mir viel zu anstrengend. Also gehe ich aus dieser Beziehung heraus. Familie bedeutet auch Anforderungen zu Festen fahren. Das ist alles aufwendig. Die Menschen sind mobil, sind auseinandergezogen. Man muss sich kümmern. Dann wird vieles auch unter dem Effektivitätsgesichtspunkt gesehen. Was bringt mir das? Es wird abgewogen. Familiäre Beziehungen bringen nichts. Das ist auch gut so, meiner Meinung nach. Aber wenn man dann unter diesem Effektivitätsding überlegt, ja, macht das jetzt Sinn, berechnen fast schon, ob ich da hinfahre zu einem Familienfest oder nicht, könnte ich ja lieber das und das. Die Menschen sind egoistischer, egozentrischer geworden. Auch die Arbeit hält natürlich von Beziehungen ab. Die Menschen sind überfordert in allen Bereichen. Und eben auch in dem Bereich, eine Beziehung gründlich zu pflegen.
Wer uns jetzt zuhört und selber so eine Geschichte erlebt hat und eben vielleicht auch noch ungelöst erlebt, kann sich ja jetzt fragen, ja gut, jetzt hat man das mal alles so Revue passieren lassen. Gibt es denn da noch eine Chance, dass es irgendwie wieder gut wird? Jetzt aufgrund Ihrer Recherchen, die Sie gemacht haben, was würden Sie da sagen? Lässt sich das doch häufiger auch wieder einrenken, ohne jetzt plumpen Trost zu verteilen?
Es gibt ja sehr viele Beziehungen, wo die beiden Seiten wieder zusammengekommen sind und die Beziehung sogar besser war als zuvor, weil beide gemerkt haben, gut, ich bin da einen Schritt zu weit gegangen, da hätte ich ehrlicher sein müssen. Der andere sagt, ja, hätte ich vielleicht signalisieren müssen, deutlicher sein müssen, weil die Funkstille ist ja kein gutes Angebot, kein Gesprächsangebot, weil zu viel Raum für Missverständnisse bleibt. Also man kann doch schon, glaube ich, erkennen, auch in dem Buch, dass es einen Weg zurück gibt zu dem Kontakt. Es darf aber nicht mehr der Kontakt sein, den es vorher gab, mit diesen Fehlern und den Überschreitungen und den Verletzungen. Beide müssen sich bewegen. Wenn einer sich nur bewegt, weiß man, dass diese Beziehung auch irgendwann wieder brechen wird. Dass es wieder eine Funkstille gibt oder vielleicht sogar einen Schlussstrich. Das heißt, beide Seiten müssen die Beziehung von Grund auf überdenken und sich unbedingt bewegen, sonst wird sich nichts ändern.
Was hat Sie an dem Thema so gefesselt? Ja, es ist ein Thema, das viele angeht, gar keine Frage. Aber Sie haben es ja jetzt irgendwie so aus einem Schweigen sozusagen herausgehoben.
Mich hat die Fassungslosigkeit und die Verzweiflung beeindruckt bei den Menschen, bei den Betroffenen, die ich getroffen habe. Ich habe Vergleichsmöglichkeiten, sehr viele Themen zum Thema Tod gemacht und Verzweiflung, Abbruch, Abschied. Und habe eben gesehen bei diesem Thema, dass die Ambivalenz zum Zerreißen groß ist. Fast jeden zweiten betrifft, also irgendjemand kennt eine Funkstille-Geschichte und trotzdem wird nicht darüber gesprochen. Und das fand ich interessant und spannend. Es gab keine Sekundärliteratur dazu und deswegen habe ich gesagt, gut, dann muss ich eben ein Buch dazu schreiben. Die Resonanz war ja auch so, dass viele gefragt haben, ja, gibt es dazu Fachliteratur? Mir war aber eigentlich nicht klar, warum die Verzweiflung bei diesem Thema so groß ist, fand ich erstaunlich. Und es muss etwas damit zu tun haben, dass jeder Mensch irgendwo auch Orientierung braucht, dass er Zuwendung braucht, dass er Anerkennung braucht. Und diese Grundbedürfnisse, die werden in der Funkstille einem Menschen genommen. Deswegen ist sie extrem brutal.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.